Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Als Filmregisseur ist er eine lebende Legende und doch laufen seine neuen Werke auf Festivals nur außer Konkurrenz. Wir sprechen über Roman Polanski, der 90 wird, über sein künstlerisches Schaffen und das, was ihn zur Persona non grata machte. Das Jahrbuch der Zeitschrift Tanz ist den wichtigsten Choreografen und Stücken des Jahres gewidmet. Es erinnert auch an das geniale Trio Cranko, Busch, Bausch und Neumeier. In unserer Reihe Talente auf Social Media stellen wir den Alltagslyriker Max-Richard Lessmann vor und dann berichten wir über die Düsseldorfer Ausstellung Beyond Fame und ein Kunstfestival im sächsischen Liechtenstein. Mit Werken wie Messer im Wasser, Chinatown oder Rosemary's Baby hat Roman Polanski Filmgeschichte geschrieben. Natürlich wird jeder seiner neuen Filme von der internationalen Presse wahrgenommen und künstlerisch beurteilt, aber Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe überschatten seit Jahrzehnten sein Werk. In die USA kann der Regisseur deshalb nicht mehr einreisen. Am 18. August wird Roman Polanski 90 und wir nehmen seinen Geburtstag zum Anlass für eine kritische Würdigung. Dazu ist der Filmkritiker Patrick Wilinski ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ende August wird Polanskis neuer Film bei den Festspielen von Venedig laufen und sicherlich muss man mit Protesten rund um die Premiere rechnen. Wie hat sich der Umgang mit seinem Werk denn überhaupt auf Festivals geändert?
Er ist ja eigentlich ein sehr klassischer Festivalregisseur gewesen. Also Cannes, Berlin, Venedig, er war überall in den Wettbewerben, hat auch die Goldene Palme von Cannes gewonnen. Das ist schon die Champions League, die man so als Autorenfilme erreichen kann. Und daher gehört ja auch eher mehr oder weniger zur Familie dieser Festivals. Man merkt aber schon, dass spätestens seit MeToo der Umgang mit seinem Werk sich äußerst distanziert gezeigt hat. Die Festivaldirektoren betonen auch immer häufiger, dass es für sie schwierig ist, einen Film von ihm zu zeigen, selbst wenn sie es wollen würden, weil sie wissen, dass die Debatte, die Diskussion und die Aufregung, die vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, aus den sozialen Medien überschwappt, auch das Festival zum Teil beschädigen kann. Und Festival ist ja nicht nur ein Film, sondern viele Filme. Da geht es ja auch um eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und gerade Venedig ist ein Ort, wo Polanski in den letzten Jahren sehr häufig gezeigt worden ist, weil die Produktionen in der letzten Zeit häufig von Italien finanziert worden sind. Und da gab es schon Proteste. Eine Jurypräsidentin wollte seinen Film nicht sehen, hat ihn dann gesehen, dem zweitwichtigsten Preis gegeben. Also man merkt, an dieser Person und seinen Film entzünden sich so die Debatten unserer Gegenwart.
Wahrscheinlich läuft der Film, der neue, dann auch außer Konkurrenz.
So ist es genau, The Palace, ja.
1977 war das Jahr, das im beruflichen und privaten Leben des Regisseurs eine klare Zäsur darstellt. Könnten Sie Patrick Wilinski noch mal kurz darstellen und skizzieren, was damals passierte?
Ja, ich denke auch, das ist wichtig, dass man nochmal die Fakten sich vor Augen führt. Roman Polanski war damals 43 Jahre alt und ihm wurde vorgeworfen, die 13 Jahre alte Samantha Gailey unter Verwendung betäubender Mittel vergewaltigt zu haben, was er vehement bestritt. Es kam zum Verfahren, sehr öffentlich übrigens, das sehr öffentlich geführt worden ist, wo alle Beteiligten sich auf eine sogenannte Verständigung im Strafverfahren geeinigt haben. Die Anklage wurde dann reduziert auf außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen, zu dem sich Polanski dann auch schuldig bekannt hat, musste dann zu einer gerichtspsychiatrischen Beurteilung für 90 Tage ins Strafgefängnis, wo er auch hingegangen ist. Nach 42 Tagen wurde er entlassen, mit einer Empfehlung auf Bewährungsstrafe zu gehen. Und damit wäre eigentlich alles schon vorbei gewesen, wenn der Richter in diesem Fall, und das ist erst viele Jahre später aufgeflogen, sich nicht dann doch erhofft hätte, mit einer härteren Strafe eventuell ein paar Stimmen für seine nächste Wahl zu erlangen. Und in dem Moment bekam Polanski in der Nacht den Anruf und ihm wurde gesagt, du müsstest das Land verlassen, wenn du nicht für lange Zeit ins Gefängnis musst. Also dieser Fall ist wirklich sehr komplex. Ich will nur sagen, dass das Opfer von damals, die Samantha, mittlerweile glückliche Mutter und Großmutter ist, Polanski mehrfach verziehen hat, mit ihm sogar Urlaub gemacht hat und möchte, dass man ihn in Ruhe lässt und seine Filme machen möchte. Und eigentlich wäre alles jetzt gegessen, wenn nicht in letzter Zeit, in den letzten Jahren, immer wieder Vorwürfe auch von anderen Frauen gekommen wären. Polanski hätte sie vergewaltigt oder missbraucht. Diese Fälle sind zum Teil sehr verjährt und können nicht mehr abschließend geklärt werden. Also es hängt wie ein Schatten über seiner Karriere dieses Jahr 77, aber auch andere Vorwürfe.
Kann man sagen, eigentlich überprägt der Missbrauch letztlich die ganze Biografie?
Ja, und trotzdem würde ich empfehlen, vielleicht zwei Schritte zurückzutreten und sich diese Biografie dieses Mannes unter einer Perspektive, die wir heute auch in Fazit so häufig führen, in der Debatte Täter-Opfer. Denn wenn wir anfangen mit seiner Geburt, müssten wir ja sagen, er ist eigentlich der Prototyp des Menschen des 20. Jahrhunderts. Polanski wird als polnischer Jude in Polen geboren, vor dem Zweiten Weltkrieg. Seine Mutter wird unter Hitler vergast, sein Vater kommt auch ins KZ. Er verliert alle seine Eltern. Er ist Opfer des Holocaust. Später im Kommunismus, im Stalinismus ist er Opfer der Zensur, flüchtet in den Westen, erlebt dort auch antisemitische Vorwürfe, wird als hässlicher Jude von seinen Kollegen dort in London bezeichnet. Er heiratet Sharon Tate, seine erste Frau, die schwanger ist mit seinem ersten Kind. Sie wird brutal ermordet von der Manson-Bande. Also er ist permanent Opfer bis zum Jahr 1970, wo er sich eben einer Tat beschuldigt bekannt hat, also zum Täter wird. Und irgendwie finde ich das schon erstaunlich, dass diese Frage, wann wird ein Opfer zum Täter, unter welchen Umständen, was macht das mit einem, permanent in dieser Biografie gezeigt ist. Also alles Helle und Dunkle des 20. Jahrhunderts. Und aber auch alles Nette und Tolle und Spannende und der Geniekult. Alles bildet sich in dieser Biografie ab. Im Grunde müssen wir sagen, wir sprechen hier wirklich von einem Leben, das abstrakt gesprochen, wirklich das 20. Jahrhundert abbildet.
Und wie sehr zieht sich der Missbrauch oder auch einfach brutale Gewalt? Sie hatten eben vom Überfall der Charles Manson-Sekte gesprochen, die Freunde und eben die hochschwangere Ehefrau Sharon Tate ermordet haben. Wie sehr zieht er sich durch die Filme?
Rosemary's Baby könnte man ja fast schon als Ankündigung dieses Falls lesen. Es ist ja schockierend, wie prophetisch dieser Film wirkt. Das Spannende ist, dass Polanski kein Regisseur ist, der die Gewalt im Exzess inszeniert. Sie ist immer so subtil da. Also Filme wie Ekel, Mieter, Rosemary's Baby, die sind dahingehend sehr charakteristisch, weil es da um so eine Entfremdung, um so eine Feindseligkeit geht. Ja, um das Gefühl, dass die Menschen abgeschnitten sind und keine gemeinsame Sicht auf das Leben und die Gesellschaft haben. Jeder ist für sich allein. Und da steigt sich die Paranoia in einem hoch, wenn Catherine Deneuve in der Ekel permanent von Männern angeguckt wird, angegriffen wird und am Ende als Opfer entscheidet, ich muss zur Tat schreiten, ich muss morden, um hier rauszukommen. Also wir sehen diese Grenzwanderung, Opfer, Täter, wo ist die Linie, wie verschiebt sich das, was macht ein Opfer zum Täter und umgekehrt, das zieht sich durch alle seine Filme, als würde er das direkt thematisieren und ich glaube, er tut das auch ganz direkt.
Polanski selber scheint sein Filmschaffen und sein Leben ja doch klar auseinanderzuhalten. Film ist Film, sagt er, und das Leben ist das Leben. Finden Sie, Patrick Wilinski, diese Trennung der Sphären in seinem Fall zutreffend und auch richtig?
Na, ich finde auch, dass er kommunikativ leider schlingert. Er könnte viel konkreter, direkter erzählen, was passiert ist. Er versteckt sich hinter auch so einem Selbstangriff. Er findet Medien schlimm. Die sind auch schlimm mit ihm umgegangen. Aber ich finde, gerade im Alter jetzt könnte er anders auf sich und sein Leben gucken. Ich finde aber, im Fall Polanski eben sollten wir das nicht trennen. Denn ich finde, das in Anführungsstrichen Spannende ist eben, wie sich alles bündelt in ihm. In seinem Leben, in dem Leid, das er erfahren hat, in dem Leid, das er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vermittelt hat. Und wie sich das in den Geschichten widerspiegelt. Das ist schon ein problematischer Fall, aber einer in seiner Komplexität so einzigartig, dass man von dem gar nicht weggucken kann. Also das ist schon ein Fall, wo ich nichts trennen würde, sondern die Gesamtheit immer betrachte.
Der französisch-polnische Filmregisseur Roman Polanski wird am 18. August 90 Jahre alt. Für uns hat Patrick Wilinski das komplexe Schaffen des Regiestars, der eine Persona non grata bleibt, beschrieben und bewertet dafür. Besten Dank.
Bitte.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also
am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, yeah, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
Lyrik ist gar nicht so unpopulär, aber sicher, sie führt ein Nischendasein. Man müsste ihr viel mehr Platz gönnen in den Verlagen, Zeitungen, in der Schule. In den sozialen Medien ist poetischen Texten, so scheint es, wachsende Aufmerksamkeit sicher. Einer der bekanntesten Instagram-Poeten Deutschlands heißt Max Richard Lessmann. Charlotte Weinreich hat herausgefunden, was ihn motiviert und beflügelt.
Im November 2021 stolpere ich auf Instagram zum ersten Mal über ein Gedicht von Max Richard Lessmann. Seitdem gehöre ich zu den 117.000 Followern, die jeden Tag etwas von ihm zu lesen bekommen.
Trau keinem ohne Augenringe, keinem ohne Träume, niemandem, dem nicht ein Mensch mehr als die Welt bedeutet. Trau denen, die die Dunkelheit zwischen den Tagen kennen und trotzdem nicht müde werden, lichterloh zu brennen. Denen, die an Liebe glauben und sie neu entfachen und die dort, wo es keine gibt, einfach welche machen.
Seit 5 Jahren postet Max täglich ein Gedicht und erreicht damit vor allem Frauen. Nur etwa 15% seiner Leser sind männlich.
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr männliche Menschen sich vielleicht auch angesprochen fühlen und merken, dass sie damit auch gemeint sind und auch sie verletzlich und zart und sanft sein dürfen und sie das nicht weniger männlich macht.
Für Max wurde Poesie schon in Kindheitstagen ein Mittel, um tiefe Gefühle auszudrücken und Dinge zu verarbeiten.
Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, Gedichte zu schreiben, schon so mit 11, 12. Das war natürlich dann irgendwie so ein bisschen vorsichtige Versuche.
Alles, was ich jemals wusste, wusste ich von dir.
Mit 14 gründet Max mit Freunden die Indie-Rockband Vierkant Tretlager. Die Gruppe wird schnell erfolgreich und schafft es sogar ins Vorprogramm des Rappers Casper oder Bands wie Kraftklub. 2017 veröffentlicht Max dann sein erstes Soloalbum. Der Albumtitel Liebe in Zeiten der Follower klingt wie ein Vorgeschmack auf die Pläne, die er für sich und die sozialen Medien hat.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte gerne trotz dieses großen Werks irgendwie noch kleine Sachen, die ich so nebenbei geschrieben habe, teilen.
Obwohl Max zu diesem Zeitpunkt schon als Sänger bekannt ist, tut sich auf Instagram erstmal nichts.
Ein Jahr lang 365 Gedichte und nichts hat sich bewegt. Und das wäre wahrscheinlich ein Punkt gewesen, wo viele Menschen dann gesagt hätten, ach komm, ich mache irgendwie was anderes. Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt schon so natürlich, dass ich einfach weitergemacht habe und mir da keine Gedanken drüber gemacht habe. Natürlich war ich manchmal traurig darüber, wenn ich irgendwie Texte geschrieben habe, die mir wichtig waren. Und dann hatten die so 30 Likes. Das war eigentlich schon so ein bisschen so, ja, gut.
Nach etwa 2 Jahren zahlt sich das Durchhalten endlich aus. Immer mehr AbonnentInnen reagieren auf Max Texte und tauschen sich mit ihm aus. Mit seinen Gedichten tröstet er nicht nur seine Community, sondern auch sich selbst.
Weil auf einmal da Augen und Ohren und Herzen sind, die damit irgendwie was anfangen können. Und das gibt mir wiederum auch total viel, auch gerade irgendwie an dunklen Tagen, wenn man merkt, ich teile vielleicht auch Gedanken, die mich gerade umtreiben. Und dann sind Menschen da, die sagen, ja, ich auch. Dann hat das eine unglaubliche Kraft. Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal, weil man sich so alleine fühlt mit seinen Gedanken und Sorgen. Und wenn da noch nur eine andere Person ist, die das ähnlich empfinden kann, dann macht das wahnsinnig viel aus.
Inzwischen ist er einer der erfolgreichsten Instagram-Poeten im deutschsprachigen Raum. Immer mehr junge Dichterinnen und Dichter nutzen diese Plattform, um zu zeigen, dass Poesie alles andere als alt und verstaubt ist.
Und wenn ich dann die Augen schließe, denke ich heimlich doch an dich.
Wie viele andere Instagram-Poeten schreibt Max über Liebe, Selbstfindung und Freundschaft. Manchmal sind es nur 2, 3 Zeilen. Die Gedichte präsentiert er minimalistisch und schlicht. Oben und unten sind sie von bunten Balken eingerahmt. Im Mittelpunkt seiner Texte steht das lyrische Ich. Seine Sprache ist einfach und prägnant. Beides macht ihn nahbar.
Mein Hirn hat eine Grippe, meine Seele pocht. Ich suche meine Mitte und falle in ein Loch.
Seit kurzem geht es in Max Gedichten immer öfter um Depressionen. Er postet auch Videoclips, in denen er ganz offen über seine Krankheit erzählt.
Ich habe damit bis jetzt sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass so eine Offenheit in gewisser Art und Weise auch ein Schutzschild sein kann. So ironisch das klingt, aber ich bin quasi nicht angreifbar mehr, weil all diese Dinge aus meinem eigenen Mund schon offen sind. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du bist irgendwie schwach oder was jammerst du hier so rum oder so, dann demaskiert sich diese Person halt selbst relativ schnell als Arschloch.
Nur von der Instagram-Poesie kann Max nicht leben. Momentan finanziert er sich vor allem als Songwriter für Musiker wie Casper, Prinz Pi oder Matzen. Aber durch seinen Kanal hat er zu dem gefunden, was er eigentlich schon immer machen wollte. Romane schreiben. Das große Publikum auf Instagram wurde sozusagen zum Sprungbrett für seinen Debütroman Sylter Welle, den er gerade veröffentlicht.
Tatsächlich ist der Kiwi Verlag auf mich zugekommen und das liegt auf jeden Fall an der Öffentlichkeit, die sich da ergeben hat durch das tägliche Gedichteschreiben.
Heute ist der Erstlingsroman von Max-Richard Lessmann im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Mit Sylter Welle schlägt der Instagram-Lyriker und Sänger also ein neues Kapitel auf. Morgen stellen wir in unserer Social-Media-Talentreihe die dänische Comiczeichnerin Carla Paloma vor. In Fazit rezensieren wir immer wieder herausgehobene Tanzpremieren und ich bin mir sicher, dass Dorian Weigmanns Name unseren Hörerinnen als Kritikerin geläufig ist. Heute befragen wir Sie als Redakteurin der Zeitschrift Tanz, deren Jahrbuch gerade erschienen ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auf dem schwarz-weißen Cover sieht man die Gesichter von John Cranko, Pina Bausch und John Neumeier. Cranko hatte das Stuttgarter Ballett ab 1961 zu einer der führenden Kompanien der Welt gemacht. Er starb dann 1973 mit nur 45 Jahren auf dem Rückflug von einer triumphalen Tournee durch die USA. Fiel sein Tod, Frau Weigmann, eigentlich zusammen mit dem Aufstieg von Pina Bausch und John Neumeier, die Wuppertal und Hamburg ja zu Orten des zeitgenössischen Tanzes gemacht haben?
Ja, das war genau der Aufhänger für dieses Jahrbuch, dass das Jahr 1973 wirklich ein epochales Jahr ist für den Tanz. Cranko stirbt und Cranko ist eben nicht nur der Begründer des Stuttgarter Ballettwunders, sondern er hat auch eigentlich das Erzählballett zurück nach Deutschland gebracht, nach Westdeutschland, und hat es wirklich zu einer Blüte geführt, die bis heute anhält. Diese Stücke werden weltweit gespielt, immer noch Exportschlager, großartig. John Neumeier, ich fange jetzt bei ihm an, John Neumeier war selbst Tänzer bei Cranko und hat sozusagen dessen Tradition dann mit nach Hamburg genommen und ausgebaut. Denn John Neumeier ist ja nicht nur ein Erzähler, sondern er hat sinfonische Ballette gemacht, er hat sakrale Ballette gemacht. Er hat sozusagen die Palette ein Stück weit geöffnet. Und er hat wiederum immer sehr interessiert nach Wuppertal geguckt. Er mochte Pina Bausch sehr. Er mochte diese Ästhetik, diese Tanztheaterästhetik sehr, sehr intensiv. Und aus diesem Grund war auch zwischen denen eine Verbindung. Es gibt keine Bilder, interessanterweise, wo die beiden drauf sind. Aber wir haben einen Text auch von John Neumeier in diesem Jahrbuch, aus dem das nochmal hervorgeht, wie eng diese Bindung gewesen ist. Und ja, Pina Bausch hat das Tanztheater groß gemacht und ebenfalls in alle Welt exportiert. Auch eine ganz eigenständige Ästhetik.
Wie erinnern Sie im Jahrbuch an Cranko? In welcher Form? Er hat ja London hinter sich gelassen, bevor er nach Stuttgart kam. Spielt diese Zeit auch noch eine Rolle?
London spielt keine große Rolle. Die Autorin, die es bearbeitet, Angela Reinhardt, die geht wohl kurz darauf ein, schildert aber eben vor allem, was das bedeutet hat für Stuttgart und für die Blüte des Balletts. Was sehr schön ist, wir haben in jedem Teil auch einen literarischen Text. In dem Fall ist es Alessandro Giacinto, ein junger Tänzer des Stuttgarter Balletts, der sozusagen nochmal reflektiert, wie sich das anfühlt, mit so einer Tradition zu leben. Und das macht es sehr lebendig und zeigt eben auch, dass es bis heute etwas Hochvitales ist.
Hat denn dieses, ja, sagen wir mal, Trio Cranko, Bausch und Neumeier eigentlich bis heute noch die gleiche Strahlkraft wie damals?
Ich würde sagen, ja. Also jetzt, wenn man sich einfach wieder intensiver mit denen beschäftigt und im Hinblick darauf, dass es einfach ein halbes Jahrhundert her ist, ist man total fasziniert und auch erstaunt, wie präsent die sind. Cranko ist einfach über Generationen seiner eigenen Tänzer und Tänzerinnen hinweg weitergegeben worden. Es gab immer Leute, also ganz wichtig war Marcia Haidee, die auch im Jahrbuch geschrieben hat, die hat eigentlich den Weg in diese Zukunft geöffnet und war eine ganz große Ballerina von John Cranko. Bei Pina Bausch ist es eben auch so, das wissen wir ja, das Ensemble ist mehr oder weniger verwaist. Ja, sie starb sehr schnell 2009 und hat sich dann wirklich über 10 Jahre gerettet in gewisser Art und Weise. Wird jetzt eben neu aufgestellt und vielleicht ist die Zeit dafür auch reif. Gleichwohl springen eben jetzt ganz junge Tänzer und Tänzerinnen in diese Partien, die vor 40 Jahren gemacht worden sind. Und sie machen das toll und das ist großartig. Und Neumeier lebt noch. Kann man nicht abschließend beurteilen, aber er gehört ganz sicher zu den Weltchoreografen.
In ein Jahrbuch gehören auch herausragende Inszenierungen. Eine Kritikerin-Umfrage hat Florentina Holzingers Ophelias Got Talent an die Spitze befördert. Das antirepressive, antidepressive Stück wurde an der Berliner Volksbühne uraufgeführt. Was, Dorian Weigmann, schätzen Sie an Holzinger und ihrem Tanzverständnis?
Ja, ich finde, dass das eine wunderbar unkonventionelle Art ist, tatsächlich eine grenzensprengende Art, Tanz neu zu formulieren. Ich finde auch, dass das ausgezeichnete Stück Ophelia's Got Talent, was heute Abend auf Kampnagel läuft, da wird Florentina Holzinger auch eine Ehrung erfahren, dass genau dieses Stück ihr mit Abstand bestes ist, weil es einfach ganz viele Fäden zusammendenkt und soweit ich es sehen kann, sogar zurückgeht bis zu Fassbinder, Querelle, also den letzten Film von Rainer Werner Fassbinder. Und sie hat eine ganz, ganz tolle Art, Empowerment von Frauen zu zeigen. Sie sind ja permanent nackt, die Performerinnen auf der Bühne, ohne dass das, finde ich, einen Moment peinlich oder voyeuristisch oder sonst sowas ist, sondern es ist wirklich Frauenpower pur.
Als Auf- und Wachrüttler mit Hang zu surrealer Ästhetik wird Markus Morau im Jahrbuch vorgestellt. Er nimmt den Titel Choreograf des Jahres an. Wo tanzt und choreografiert Morau?
Morau kommt ursprünglich aus Katalanien. Er ist in Barcelona beheimatet und hat dort auch ein eigenes Kollektiv, La Veronal. Und seit dem ersten Auftauchen von Markus Morau, das war Siena und das ist über 10 Jahre her, hat er einen Aufstieg hingelegt, sondergleichen. Er ist ein großartiger Choreograf, sehr bilderstark, angelehnt oft auch an Filme, Buñuel, Hitchcock. Und er hat 2 wunderbare Inszenierungen gemacht in der letzten Spielzeit. Das eine war Nachtträume in Zürich, was auch wiederum Anleihen hat von Kurt Jooss, Der grüne Tisch, berühmtes Stück fürs Ballett, bis hin zu Leni Riefenstahl. Das ist ein sehr politisches Stück geworden. Und er hat auch einen großartigen Sacre in Düsseldorf-Duisburg gemacht beim Ballett am Rhein.
Sehen Sie auch Trends oder Entwicklung im internationalen Tanz in der aktuellen Ausgabe ab?
Ich denke, dass sich das ein bisschen selber abbildet. Also das eine, was sicher auffällt, jedem, der ein bisschen genauer hinguckt, Russland ist komplett rausgefallen, was wir so einfach nicht hatten bis vor 2 Jahren. Und das ist schon traurig und tragisch. Also wir sind echt in Sorge, sowohl um unsere ukrainischen Kollegen und Kolleginnen, als auch um die russischen, weil wir wissen, die können nicht mehr schreiben letztlich. Und das Zweite ist, ich finde, dass das Jahrbuch den Trend zur Diversität, der, glaube ich, mit der stärkste momentan überhaupt im Tanz ist, sehr stark abbildet. Wir sehen eine enorme ästhetische Bandbreite, also jetzt nicht nur bei Krenko Bausch-Neumeier, sondern auch in der Gegenwart. Das sieht man in den Länderreports, die hinten drin sind. Wir sehen es in der Kritikerumfrage, wie viel Verschiedenes geguckt wird und wir sehen eben auch zunehmend wirklich Tänzer und Tänzerinnen, die nicht aus Europa kommen, die in dieser Umfrage auftauchen. Das finde ich sehr, sehr positiv.
Ab heute ist das an Texten und Bildern, Fotografien sehr reiche Jahrbuch der Zeitschrift Tanz im Handel. Über einige Aspekte und Ehrungen habe ich mit der Tanzkritikerin und Redakteurin Dorion Weigmann gesprochen. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch im Studio.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die russische Opernsängerin Anna Netrebko wird im Oktober nicht wie geplant im Prager Gemeindehaus auftreten. Das teilte die Leitung des Hauses gemeinsam mit der Konzertagentur mit. Diese sprach von politischem Druck. Marianne Allweis.
Anna Netrebko sollte am 16. Oktober im Smetana-Saal des Gemeindehauses in Prag auftreten. Das Obecný dům gehört der Stadt. Die hatte Kritik an dem Auftritt der Opernsängerin geäußert, mit der Begründung, dass sich die Russin auf der Sanktionsliste der Ukraine befinde und sich die ukrainische Botschaft in Prag gegen den Auftritt ausgesprochen habe. Die Konzertagentur erklärte nun, man habe sich mit der Stadtverwaltung auf eine Absage geeinigt. Tickets des ausverkauften Konzerts sollen erstattet werden. Prag komme dem Veranstalter mit Rabatten für andere kommende Konzerte in Höhe von umgerechnet bis zu rund 40.000 Euro entgegen. Netrebko und ihre Agentur verzichten auf Entschädigungsforderungen. Sie erklärten jedoch, man gebe durch die Absage so wörtlich politischem Druck nach.
Angesichts des Kriegs in der Ukraine regt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Kriseninterventionsteam an. Vizepräsident Dimter sagte dem Tagesspiegel, derzeit gebe es keinen Kulturaustausch mit Russland mehr. Alles, was in Kontakte mit russischen Institutionen investiert worden sei, sei verloren. Dimter ist daher dafür, dass sich die Stiftung in internationalen Krisen stärker engagieren soll. Er regt dafür eine Taskforce mit entsprechenden Mitteln an. Diese könne dazu dienen, bei Krisen oder Kriegen im Sinne des Kulturgutschutzes mit praktischer Hilfe schnell zu unterstützen. Eine solche Einrichtung wäre laut Dimter ein Qualitätssprung auf internationaler Ebene. Die Stiftung habe in der Ukraine in vielfältiger Hinsicht, etwa bei Museen, Bibliotheken und Archiven, aber auch bei betroffenen Kulturschaffenden, geholfen. Die Nachrichtenagentur Associated Press hat Richtlinien vereinbart, die den Umgang mit künstlicher Intelligenz regeln. Das berichtet das Online-Fachmagazin Media und bezieht sich dabei auf den aktuellen Leitfaden für den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz. Danach dürfen die AP-Redaktionen zwar vorsichtig mit ChatGPT experimentieren, jedoch nicht, um damit Inhalte zur Veröffentlichung zu erzeugen. KI-generierte Inhalte müssten wie eine ungeprüfte Quelle behandelt werden. Nach wie vor sei der AP-Journalist für die Richtigkeit und Fairness der verbreiteten Informationen verantwortlich, heißt es. Der Filmregisseur Hans Kratzert ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die DEFA-Stiftung in Berlin unter Berufung auf seine Familie mit. Demnach starb Kratzert bereits am Dienstag. Der an der Babelsberger Filmhochschule ausgebildete Regisseur widmete nahezu sein gesamtes Schaffen dem Film für Kinder und Jugendliche, schreibt die Stiftung. Zu seinen bekanntesten Produktionen zählen der Kinderfilm Ottokar, der Weltverbesserer und der Genre-Klassiker Tikumseh mit Gojko Mitic, der in der DDR ein Millionenpublikum erreichte.
Das war Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten. Profisportler, Popstars, Berufspolitiker und Schauspieler haben in der Regel volle Terminkalender. Zeitdruck gehört zu ihrem Alltag. Internationale Stars wie Pete Doherty und Bryan Adams oder auch der Tennisspieler Michael Stich dürften, denkt man, wenig Raum haben, um sich außerhalb ihrer genuinen Begabung noch für etwas anderes zu verausgaben. Dennoch verlangt es sie danach, mit Ölfarben und anderen Stoffen zu experimentieren. Die Ausstellung Beyond Fame, die Kunst der Stars, beleuchtet dieses Phänomen. Sabine Oelze war für uns im NRW-Forum Düsseldorf.
In meiner Malerei geht es einfach um Blumen. Und für mich um Zeit und den genauen Blick auf die Welt und ihre Details.
Der grüne Politiker Anton Hofreiter malt gerne Pflanzen, Schwertlilien und Tulpen. So kriegt er den Kopf frei im stressigen Abgeordnetenleben. Seine Blumen- oder Berglandschaften wirken freundlich. Die Farbpalette ist einfach, wie aus einem Schulmalkasten. Hofreiter bietet seine Bilder auch in einer Galerie zum Kauf an. Prominenz plus Kunst, so lautet die Formel für die Ausstellung Beyond Fame. Alain Bieber, Direktor des Düsseldorfer NRW-Forum.
Die künstlerische Qualität ist so wie bei jeder kuratorischen Auswahl. Es muss eine Eigenständigkeit geben, es muss eine Prägnanz geben, es muss eine Relevanz geben. Anton Hofreiter will ja jetzt kein prominenter Künstler werden. Ich glaube, es ist gar nicht sein Bestreben. Aber die Qualität ist so gut. Ich finde seine Blumenbilder, die so ein bisschen an eine naive Malerei erinnern, total faszinierend. Ich würde mit Ihnen wetten, wenn wir ein Bild irgendwo im Städel verstecken, das merkt keiner.
18 solcher prominenter Doppelagenten sind in Düsseldorf zu sehen. Die Ausstellung Beyond Fame zeigt exemplarisch, wie Politiker, Musiker, Sportler oder Schauspieler vertrautes Terrain verlassen und sich in der Disziplin der Kunst üben. Ist der Profi-Akku leer, lädt man ihn mit dem Hobby-Akku wieder auf. Doch ist Prominenz gleich ein Grund, im Museum auszustellen? Ist es Kunst, wenn Peter Doherty statt Drogen zu nehmen nun mit dem eigenen Blut malt?
Es gibt Menschen wie Peter Doherty, da ist einfach so viel kreatives Potenzial da und es entlädt sich dann einfach manchmal eben auf einer Leinwand, im Songtext oder auch in Poesie. Er schreibt auch Gedichte und so weiter. Aber auch Crow oder Tim Bensko haben das gesagt, alles, was die so aufnehmen an Inspiration, das muss auch wieder raus.
Peter Doherty's düster, punkige Gemälde oder Collagen hängen über und nebeneinander in einem kabinettartigen Raum. Sie zeigen Totenköpfe, Kreuze oder Schrift. Amour, Liebe, steht krakelig auf einem seiner Blutgemälde. Spanish persuasions and is sucking on a joint now with a beer in one hand. Auch ready-made-artige Skulpturen gehören zu seinem kreativen Output. Eine altmodische Schreibmaschine mit Grammophon-Lautsprecher steht auf einem Sockel. Daraus dringt dumpf und atmosphärisch Doherty's Stimme. Merit Becker, bekannt als Sängerin und Schauspielerin, scheint sich in zeitgenössischer Kunst auszukennen. Die von ihr geschaffene Schaufensterpuppe, gehüllt in eine transparente weiße Burka aus edler Spitze, sieht aus, als sei sie von Isa Genskin inspiriert. Merit Becker wolle damit auf Geschlechterungerechtigkeit in der arabischen Welt aufmerksam machen. so Bieber.
Diese Grenzen, die verschwimmen ja. Mir kommt der klassische Kunstbetrieb manchmal schon so ein bisschen konservativ vor, weil man eben in einer bestimmten Kunstakademie gewesen sein muss. Man muss so produzieren, wie es quasi das Museum oder der Markt irgendwie vorgibt. Und das versuchen wir im NRW-Forum ja immer ein bisschen anders zu machen. Wir definieren uns ja auch nicht als klassisches Museum, was wir auch nicht sind, weil wir keine Sammlung haben, aber wir machen ja eher Popkultur. Und in dem Kontext passt das, finde ich, ganz gut.
Solch ein Spatenhopping hieß lange abfällig Arzi-Fazi, nur so zu tun als ob. Doch die Rolle des Künstlers als einsames Genie ist im Wandel. Starkult, Unterhaltung und Gesprächswert sind im Kunstbetrieb kein Problem. Für den Kurator Alain Bieber war diese Erweiterung ein Anlass für die Ausstellung Beyond Fame.
Die Leute verbringen hier eine Stunde und die wollen auch eine gute Zeit haben. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, viele Überraschungen. Es gibt viel zu entdecken und es gibt Gesprächsanlässe. So, das ist ja auch ein Thema. Ne? Wenn man Michael Stich sammelt und das aufhängt in seiner Kanzlei, dann ist das sofort ein Gespräch, also man diskutiert darüber. So, ne? Und das ist eigentlich gut.
Auch Tennisstar Michael Stich greift seit einigen Jahren zum Pinsel. Manche seiner Bilder scheinen den Tachismus nachzuahmen, andere wegen ihrer geometrischen Linienführung eher die konkrete Malerei. Die Ausstellung Beyond Fame gleicht einer Wundertüte, die große Namen wie Bryan Adams, Samy Deluxe oder den exzentrischen Modedesigner Harald Glöckler zusammenbringt. Die Werke, so unterschiedlicher Qualität sie auch sein mögen, scheinen den Stars den letzten Glanz zu verleihen. Kunst als Weg zur Selbstveredelung oder als ultimativer Karrierekick.
Die Ausstellung Beyond Fame eröffnet am Freitag im NRW-Forum Düsseldorf. Die Kunst bekannter Stars bleibt dort noch bis zum 21. Januar kommenden Jahres. Liechtenstein ist ein kleines, von malerischen Hügeln umgebenes Städtchen in Sachsen. Knapp 11.000 Einwohner hat es. Chemnitz liegt ca. 25 Kilometer entfernt. Seit 2003 veranstaltet der Verein Begehungen in Liechtenstein ein Kunstfestival, für das jedes Jahr ein neues Gebäude gefunden wird. Meist sind es leerstehende, geräumige Anwesen. Heute beginnt die 20. Ausgabe, bei der nicht nur Arbeiten von internationalen Künstlern präsentiert werden. Zu sehen ist zum Beispiel auch eine Reißzweckensammlung. Über die Auswahl sprechen wir mit der Vereinsvorsitzenden und Kuratorin Luise Grudzinski. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie wollen die Einwohnerschaft von Liechtenstein aktiv mit einbinden und zeigen also auch Exponate von Hobbysammlern. Dazu gehören die schon erwähnte Sammlung von Reißzwecken genauso wie etwa 2000 Schülerstundenpläne aus unterschiedlichen Jahren. Warum ist es Ihnen wichtig, solche Dinge zu zeigen?
Uns war es in erster Linie oder ist es immer noch sehr wichtig, tatsächlich als Kunstfestival für zeitgenössische Kunst nicht als ein UFO zu landen. Wir wollen Menschen mitnehmen, wir wollen Hürden und Hemmnisse abbauen, Menschen in Kontakt treten lassen und vor allem in Berührung treten lassen mit zeitgenössischer Kunst, das ja meistens doch sehr große Hürden, Barrieren gibt. Unsere Idee war halt tatsächlich dahinter, da müsste ich jetzt auf die Geschichte des Gebäudes tatsächlich zurückkommen, die nämlich darin besteht, dass dieses Gebäude eine so vielschichtige und differenzierte Historie hat. Also es wurde Anfang 1800 erbaut als sogenanntes Schloss-Witwenpalais, wurde dann zu viel zahlreichen Umnutzungen umgenutzt. Es war zwischendurch mal ein Amtsgebäude, dann war es tatsächlich auch ein Kriegsgefangenenlager. Zu DDR-Zeiten waren hier Wohnungen drin und letztendlich war hier eine Sammlung und Ausstellung von der sogenannten DET-Stiftung zu finden. Wir fanden es spannend, diesen Ort zurückzugeben an die Liechtensteinerinnen, selber partizipativ mitzuwirken, Teil dessen sein zu können. Und daher haben wir uns dazu entschieden, einen öffentlichen Aufruf zu starten für Liechtensteinerinnen und Umgebung und mit der Frage, welche Sammlung habt ihr zu Hause, was würdet ihr gerne in der Ausstellung sehen?
Nun hat dieses Palais ja eine besonders wechselvolle Geschichte. Das ist nicht bei jedem Haus so. Letztes Jahr fand das Festival in einem langsam verfallenden, leerstehenden Schwimmbad statt, dem Erzgebirgsbad Thalheim. Dieses Jahr halt das recht imposante Palais mit auch einer schmerzvollen Geschichte. Wie kommen Sie denn überhaupt zu diesen Gebäuden?
Teilweise ist es so, dass wir mittlerweile wirklich explizit angesprochen oder angeschrieben werden oder Menschen uns anrufen und sagen, wir haben dieses Gebäude zur Verfügung, wollt ihr das nicht bespielen? Wir sind mittlerweile überregional bekannt und nachher ist das Interesse von Städten und Gemeinden da, uns als Festival auch in die Umgebung zu holen.
In der Hauptausstellung zeigen Sie 25 Arbeiten, die Sie aus 700 Einsendungen von KünstlerInnen aus allen Teilen der Welt ausgewählt haben. Können Sie mal ein Werk beschreiben, das für Sie besonders interessant ist?
Also ganz spannend finde ich tatsächlich das Werk Biber und Holzgriebsche. Das Wort Griebsche ist, glaube ich, auch eher im ostdeutschen Raum zu verorten. Es bedeutet im Grunde ein Kerngehäuse. Und diese Arbeit wird repräsentiert von einem Kuratorinnen-Team, bestehend aus zwei Personen, die sich Urban Art nennen. Die beiden stehen und fungieren als Vertreterin des Bibers, also dem Tier des Bibers. Und es werden 12 Objekte ausgestellt, die eben aus Holz bestehen. Also auch ein kleiner Rückwurf auf die sogenannte Det-Stiftung-Ausstellung. Die finde ich total spannend, weil die macht den Diskurs auf nach der Frage Hegemonie. Was wird ausgestellt? Wer bestimmt, was ausgestellt wird? Wer darf ausstellen?
Das Kunstfestival ist offiziell Bestandteil des Programms zur europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Verändert dieser Status und diese Aufwertung von Chemnitz auch Ihre Arbeit?
Ich würde sagen, allgemein ist es tatsächlich so, dass es nicht nur uns als Kulturakteurinnen, aber auch vielen anderen Institutionen, aber auch vielleicht in Gemeinden, dem ländlichen Raum eine Art Selbstbewusstsein gegeben hat. Also das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir können was auf die Beine stellen und wir finden da jetzt auch den Support.
Wie geht's denn mit dem Palais Liechtenstein weiter, wenn das Festival in 10 Tagen vorbei ist und das Haus dann kein Kunstort mehr ist?
Wir hoffen, dass wir so ein bisschen als eine Art Aufschlag gesehen werden für die Umnutzung des Palais. Es gibt gewisse Konzepte und Pläne, die einigermaßen feststehen. So soll zum Beispiel das Stadtmuseum, das weiter unten, also am Berg oder Bergesrand quasi von Liechtenstein bzw. diesem Palais liegt, soll hochziehen in die ersten 2 Etagen. Und da stehen aber auch noch weitere Etagen frei. Und da wollen wir halt eben auch mit unserem Festival und im Sinne des Festivals Ideen und Konzepte sammeln, wo wir wirklich Bedarfe und Bedürfnisse von den Liechtensteinerin sammeln und uns anhören und vielleicht auch darüber diskutieren, was denn eine Umnutzung sein könnte. Und ich glaube, ganz Priorität ist tatsächlich gerade, dass das Gebäude wieder zugänglich gemacht wird für die Stadtgesellschaft.
Lassen Sie uns, Frau Kruczynski, noch ganz kurz den Blick weiten. Welche Rolle hat denn ein Festival wie Ihres im ländlichen Raum, in dem die AfD doch auch viele Anhänger hat?
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir einen Bildungsauftrag haben in diesem Sinne. Ich glaube, wir sind eher ein Beiprodukt oder unsere Veranstaltung hat diesen tollen Nebeneffekt, dass wir eine Alternative aufbieten für andere Zeitgestaltungen und vielleicht auch für andere und neue Perspektiven und Denkweisen, die aufgemacht werden können. Und ich würde mich freuen, wenn halt eben Menschen in die Ausstellung kommen oder zu unserem Festivalprogramm und vielleicht drüber nachdenken und eben halt nicht gewissen Denkweisen oder Zügen nachlaufen.
Mit Luise Kruczynski habe ich über das heute beginnende 20. Kunstfestival Begehungen im sächsischen Liechtenstein gesprochen. Bis zum 27. August steht das Palais Liechtenstein Besuchern offen. Neben bildender Kunst gibt es ein breites Begleitprogramm mit Konzerten, Lesungen, Workshops und Vorträgen. Ihnen, Frau Kruczynski, viel Erfolg und guten Abend.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Was am Freitag in den Feuilletons steht, das hat Hans von Trotha sich schon angeschaut.
Ist das noch Sommerloch oder schon Herbstmelancholie, dass Sie in den Feuilletons nur Wiederaufgewärmtes erkennen wollen? Reprisen, vorzugsweise 19. Jahrhundert. Zurück in die Zukunft. Das ist bekanntermaßen ein Film. Aber als Variation seines eigenen, extrem häufig zitierten Titels jetzt auch ein Broadway-Musical. Christian Zaschke zitiert in der Süddeutschen die New York Times mit der Frage, warum macht jemand ein Musical aus einem Film, der dazu nicht geeignet ist? Der Vorwurf lautet, allein aus dem Grund, Gazillionen von Dollars einzufahren. Christian Zaschke aber meint nicht nur, dass von den 17 Songs keiner nervt, er beantwortet die Frage in diesem Fall sogar so, weil dieses rundheraus exzellente Musical sehr vielen Menschen irre viel Spaß bereiten wird. Nahtlos schließt sich da eine Frage an, die Maria Wiesner in der FAZ stellt, nämlich, wie viele Filme über Dracula braucht die Kinogeschichte? Man sollte meinen, hebt sie an, dass da bereits jede erdenkliche Schwerpunktsetzung und Variation erprobt worden ist, um dann aber im Original festzustellen, dass Stoker darin durch den Wechsel zwischen Tagebucheinträgen, Briefen, Telegrammen und Zeitungsberichten so viele Erzählfäden spinnt, dass sich daraus schon rein stofflich noch immer neue Geschichten stricken lassen. Was ganz aktuell der norwegische Horrorregisseur André Øvredal mit seinem Film »Die letzte Fahrt der Demeter« getan hat, der auf einer Passage von wenigen Seiten aus dem Roman beruht. Auch zurück ins 19. Jahrhundert führt offenbar die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft. Peter Ahne feiert in der FAZ den sogenannten Agroforst, eine althergebrachte Anbauweise, kurz gesagt Bäume dorthin holen, wo sie nicht hinzugehören scheinen, auf die Felder. Im 19. Jahrhundert war, was heute Agroforst heißt, noch üblich, als Streuobstwiesen, als Windschutzhecken aus Bäumen und Sträuchern und als Knick genannte grüne Welle. Jetzt also auch auf den Feldern zurück in die Zukunft. In der Süddeutschen findet Nils Minkmar im 19. Jahrhundert die Antwort auf die Sinnkrise der sich streitenden Linken. Wie auch nicht, da kommt sie schließlich her. Minkmar stößt die Schrille ihres Tons auf. Am Ursprung der demokratischen Bewegung hätten dagegen die Gedichte von Heinrich Heine gestanden, der vorschlug, doch auf Erden schon das Himmelreich zu errichten. Die Arbeiterbewegung mühte sich, so Nils Minkmar, um eine selbstbewusste Kultur der Zuversicht und behielt seiner Meinung nach recht. Viele Forderungen, die in der Revolution von 1848 formuliert utopisch erschienen, sind heute gemütlicher Alltag. Groß kündigt das Blatt die Beantwortung der Frage an, warum das streitende Personal Schiller lesen sollte. Da ist man gespannt. Am Ende sind es aber nur 4 Worte Schiller, die man da liest. Alle Menschen werden Brüder. Das schönste Versprechen, das die deutsche Sprache abzugeben vermag, wie Nils Minkmar zwar hinzufügt, aber trotzdem ein bisschen dünn und recht allgemein. Nein, von denen, die das 19. Jahrhundert in unsere Zeit zitieren, erwarten wir schon ein bisschen mehr Aktualisierungsengagement. Um noch einmal zu Dracula zurückzukommen, der ja gerade noch im 19. Jahrhundert erschienen ist, Maria Wiesner erörtert in der FAZ auch das Problem, dass wir diesen Dracula schon in fast allen Ausführungen und Lebenslagen gesehen haben. Der Graf nun, der im jüngsten Film aus der Kiste steigt, hat demnach wenig Menschliches an sich. Øvredals Dracula, so Wiesners Fazit, agierend nicht wie ein Mensch, ja nicht einmal wie ein instinktgeleitetes Tier, er verhält sich eher wie ein Virus. Wenn das keine Aktualisierung ist. Ach ja, und da das Theater bei Schiller und der Roman bei Stoker und oft auch der Film in der Nachfolge von beiden irgendwie bestimmt auch zurück in die Zukunft sich als jeweils aktuelle moralische Anstalt verstanden haben, wie steht es um die Moral beim Dracula als Virus? Die schiebt Maria Wiesner geschickt und passend zum aktuellen Anstieg der Zahl der Corona-Infektionen nach. Gegen ein Virus, das habe die Pandemie gelehrt, helfen kein Aberglaube, sondern nur Wissenschaft und Vernunft.
Hans von Trotter hat für Fazit die Kulturseiten vom 18. August gelesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.